Herzlich willkommen zum South Traveler Podcast, dem Reisepodcast rund um das Thema Lateinamerika. Bei South Traveler erhältst du wertvolle Reisetipps und Inspiration für deine nächste Reise nach Zentral- oder Südamerika von echten Reiseexperten. Und hier ist dein Host und Reisegringo, Daniel Tischer.
Herzlich willkommen zur 12. Folge des South Traveler Podcast. Ich spreche heute mit der Kati vom Reiseblog Wer ist Kati? Sie ist seit September 2012 auf Weltreise und hat im Zuge dessen auch Südamerika mit dem Auto bereist. Der Wagen, den hat sie in Chile gekauft und anschließend ist sie durch den Norden Chiles, Argentinien, Brasilien und Bolivien gefahren. Und sie erzählt ein bisschen über die Reise, was sie beim Autokauf alles erlebt hat, worauf man achten muss, wenn man ein Auto kauft in Südamerika und vieles andere mehr. Hallo Kati.
Hallo Daniel.
Ja, sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute Rede und Antwort zu stehen auf meinem Podcast. Stell dich doch mal vor, wer du so bist und was du so treibst.
Ja, also ich bin Kati, gebürtige Deutsche aus Niederbayern, wie man vielleicht eventuell hören kann an meiner Aussprache. Ich habe die letzten 7 Jahre in Salzburg, Österreich gewohnt und habe da studiert, meinen Master in Kommunikationswissenschaft gemacht und nebenbei in einer Agentur gearbeitet im Bereich Tourismus. Die Agentur macht Webseiten und ich war da eine Art Projektmanagerin und habe mir so mein Geld verdient nebenbei, um nach Studienende zu kündigen und zu sagen, hier, ich gehe jetzt auf Reisen. Und hier bin ich, in Südamerika.
Genau, du bist aktuell in Santiago, ne?
Genau.
In meiner zweiten Heimatstadt, sozusagen. Genau. Was ich auf deinem Blog gelesen habe, du hast ja auch eine noch nicht eindeutig diagnostizierte Muskelerkrankung. Da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Du hast auf dem Blog geschrieben, dass die so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt war, zu sagen, ich mache jetzt diese lange Reise. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
Genau. Also eigentlich war es immer mein Traum, mir irgendwann ein Audi Cabrio zu kaufen. Ja? Und auf das habe ich jahrelang hingespart. Alles Geld, was ich verdient habe, seitdem ich irgendwie 16 war, immer schön beiseite, weil irgendwann will ich ein A5 Cabrio fahren. Und ja, dann kam es aber irgendwie, dass ich, also es ist jetzt wahrscheinlich so 7, 8 Jahre, merke ich, dass mit meinem Körper irgendwas nicht stimmt, dass es quasi eine Muskelschwäche gibt. Ich bin sehr, sehr lange nicht zum Arzt gegangen, habe das immer irgendwie vermieden, dachte, meine Knie sind irgendwie kaputt, ja, hatte Angst und bin dann vor 3 Jahren das erste Mal zum Arzt und der hat mir dann gesagt, naja, Knie sind in Ordnung, es ist generell eine Muskelschwäche, die den kompletten Körper betrifft. Und es war quasi so ein Schlag, ja, so, ja krass, jetzt hast du es schwarz auf weiß, ich weiß zwar nicht, ich kenne keinen Namen von dieser Krankheit, ich weiß nicht, was es genau ist, die Ärzte suchen seit Jahren, ja, sie wissen auch nicht, was es ist. Man weiß, es ist eine Muskelschwäche. Es hat sich auch über die letzten, wie gesagt, 7, 8 Jahre verschlechtert. Und es war so für mich dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, Kati, du bist echt blöd, so ein scheiß Auto, ja. was bringt dir ein blödes Audi Cabrio? Nimm dieses Geld, das du bisher gespart hast und entdeck die Welt, ja, weil ich bin wirklich mit dem Gedanken los, scheiße, sitze ich in 5 Jahren vielleicht im Rollstuhl, dann ist es zu spät, ja, deswegen lieber jetzt Koffer packen oder Rucksack oder wie auch immer und los und die Welt angucken, solange es noch geht, ja. Und das war irgendwie so dieser ausschlaggebende Punkt und dann habe ich meinen Master beendet und habe zu meinem Chef gesagt, es tut mir leid, ich arbeite liebend gerne hier, aber ich möchte jetzt die Welt bereisen und mein Chef wusste von meiner Krankheit, ja, und er hat einfach super reagiert, meinte, Kati, bitte mach das, ich würde das genauso machen. Wenn du zurückkommst, du bist jederzeit herzlich willkommen, aber das musst du jetzt machen, ich verstehe es total, los.
Ja, ja. Also erstmal großen Respekt an dich, dass du auch so offen damit umgehst und darüber erzählst. Das können ja auch nicht alle Menschen, die eine schwerere Krankheit haben.
Ja.
Aber wie du schon sagst, ne, also das habe ich auch in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, dass ich gar keinen Wert mehr auf materielle Dinge lege, sondern ich denke eigentlich immer so, okay, warum brauche ich jetzt das 20. Paar Schuhe? Davon kann ich mir schon wieder was weglegen und kann dann wieder eine schöne Reise machen, von der ich halt mein Leben lang zehren werde.
Ne? Genau. Ja.
Und noch eine kleine Anekdote. Ich habe dann eine 70-jährige Frau kennengelernt, die durch Südamerika gereist ist, im Valle del Elqui. Und diese Frau hat mich dermaßen beeindruckt. Die hat gesagt, ja, meine Kinder sind aus dem Haus, mein Mann ist vor ein paar Jahren gestorben. Und dann ist sie einfach losgezogen und ist mit so einem Frachtschiff über Südafrika durch die Antarktis und hat dann Südamerika bereist, ne, auch wirklich so Backpacker-mäßig. Und diese Frau war so agil und so voller Power und so inspirierend, dass ich gedacht habe, hey, da sieht man mal, ne? Also das alles Geld der Welt ist nichts wert, wenn man nicht seine Freiheit leben kann, ne?
Ja, das stimmt, ja. Aber Respekt mit 70.
Ja, die war topfit, die Frau. Ich habe die dann zum Essen eingeladen, weil ich noch ein paar Storys von ihr hören wollte. Das war sehr, sehr beeindruckend.
Ja, das glaube ich.
Genau, und du bist dann im Rahmen dieser Weltreise, die du dann gemacht hast, auch nach Südamerika gekommen. War das vorab eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ja, ich will auf jeden Fall nach Südamerika, oder kam das so einfach im Zuge der Reise?
Das war definitiv bewusst. Also ich habe, als ich meine Reisepartnerin gefunden habe, das war auch ein langwieriger Prozess, ja, jemanden zu finden, der mit einem reist. Alleine hätte ich mich nicht getraut, eben aufgrund dieser Krankheit. Und wir haben eben so uns Ziele ausgesucht. Ich habe von Haus aus gesagt, Mensch, ich wollte schon immer nach Südamerika. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Für sie war die Priorität Südafrika, ja. Ich habe gesagt, gut, okay, gerne, klar, ein paar Elefanten und Giraffen habe ich auch nichts gegen. ja, und aber wie gesagt, Südamerika war für mich schon immer so, ja, ein Must-See, ja, vor allem so Argentinien, Chile, Ecuador. Ich weiß nicht, woher diese Liebe kommt, aber ich habe mal ein halbes Jahr in Spanien studiert und so habe ich auch mein Spanisch gelernt und habe da relativ viele Südamerikaner kennengelernt. Und so enge Freundschaften aufgebaut zu einer Ecuadorianerin, zu einem Argentinier. Und also, ich weiß nicht, diese Mentalität, die hat mich einfach begeistert und ich habe gesagt, ich muss dahin. Das ist mein Ding, ja. Und deswegen, Südamerika stand definitiv auf dem Plan.
Okay. Und dann habt ihr angefangen in Chile, ne? Das ist richtig.
Genau. Also, jein. Wir sind nach Argentinien geflogen und dann mit dem Bus direkt vom Flughafen auch aus einmal nach Chile rübergefahren.
Okay.
Ist ein bisschen eine komplizierte Story gewesen wegen Autokauf. Wir dachten anfangs, wir wollen in Argentinien ein Auto kaufen, haben dann aber irgendwann festgestellt, nach 4 Monaten Reisen, haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, wie machen wir das? Ja, wir saßen da gerade in Neuseeland und haben dann festgestellt, ja, blöd, wir können in Argentinien nicht wirklich ein Auto kaufen, ja, weil man als Ausländer zwar ein Auto dort kaufen kann, man damit aber das Land nicht verlassen darf. Ja, der Flug nach Argentinien war aber schon gebucht und umbuchen wäre super teuer gewesen. Also nach Argentinien geflogen und sofort in den Bus gesetzt und einmal schön 24 Stunden rüber nach Santiago de Chile gefahren, ja.
Okay, dann die harte Tour, die harte Bustour.
Genau.
Genau, Punkt Auto kaufen. Auch das hat mich ja, also wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, ja, nicht ganz so lang, aber ich war zu der Zeit auch in Santiago und da hattest du mich angeschrieben, ne, wegen Autokauf in Chile.
Genau.
Und ich fand das so krass, oder habe ich gedacht, so, okay, die Mädels wollen jetzt ein Auto kaufen. Das war aber auch eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, ja, ihr würdet gerne ein Auto haben, weil ihr damit einfach freier unterwegs seid und unabhängiger. Oder wie war die Idee mit dem Auto?
Genau. Also wir haben generell auf der kompletten Reise in allen Ländern zuvor auch ein Auto gemietet, immer, beziehungsweise auch mal einen Camper, je nach Land. Ja. Wir hatten quasi immer fahrbaren Untersatz. Das ist für mich einfach unabdingbar durch diese Muskelschwäche, ja, wäre es für mich einfach nicht möglich, mit dem Bus zu reisen. Es würde mein Körper nicht schaffen, die ganze Zeit einen Rucksack zu tragen oder auch einen Koffer hinterher zu ziehen oder was auch immer, ja, und in diesen Bus einzusteigen, auszusteigen und weiß der Kuckuck, ja. Also deswegen haben wir gesagt, gut, Südamerika, das werden ja ein paar mehr Monate. Automieten wäre völliger Schwachsinn, weil es einfach viel zu teuer ist. Wir kaufen uns eins.
Ja. Okay, dann erzähl doch mal ein bisschen, wie dieser Prozess war des Autokaufs. Wie bereitet man sich darauf vor? Und man muss bestimmt erstmal auch recherchieren, was ob man überhaupt ein Auto kaufen darf als Ausländer und wie da die ganzen Statuten sind. Wie hast du dich da informiert und wie kam dieser Autokauf dann letztendlich zustande?
Also, wie gesagt, wir haben recherchiert, ja, in Argentinien ist es nicht wirklich möglich, weil wir wollten ja das Land verlassen und haben dann eben rausgefunden, okay, möglich hier unten im Süden wäre es in Chile oder in Uruguay. So, und dann, ja, ich habe natürlich noch einen Haufen Kontakte aus Spanien. Ich habe einfach mal angefangen, meine Südamerikaner, die in Spanien wohnen, zu fragen, hey, wie schaut's aus? Was mache ich? Ja, ich habe einer Freundin aus Uruguay geschrieben, die meinte, ihr Onkel verkauft Autos, hat mir den Kontakt weitergegeben, ja, der hat sich nie gemeldet, ja, ich total verzweifelt, was mache ich? Ja, blöd, okay, so, Chile, ja, also Uruguay wäre der erste Hint gewesen, ja, weil es natürlich näher an Buenos Aires dran gewesen wäre, wo unser Flug natürlich hinging, ja, aber gut, dann habe ich es mit Chile versucht. Ich habe mich daran erinnert, dass ich in Spanien mal mit einer Chilenin zusammengewohnt habe. Die war jetzt nicht ganz meine beste Freundin, aber gut, okay, ja, ich meine, Kontakt aufrechterhalten, schadet nicht. Und die habe ich dann gefragt, die meinte, ja, ihre Schwester, die wohnt noch in Santiago und die kann ich ja mal fragen und kontaktieren und überhaupt. Ja, dann habe ich mich mit der ein bisschen in Verbindung gesetzt. Das Ding ist nämlich, um ein Auto zu kaufen in Chile, benötigt man eine Steuernummer.
Die sogenannte RUT.
Genau.
Das Lustige ist, die Chilenen kennen alle ihre Steuernummer. Ne? Also was in Deutschland, wo du erstmal gucken müsstest, wo steht das Ding überhaupt, das wissen die halt auch.
Genau. Kopf, ne? Die brauchst du hier aber auch überall. Am Supermarkt richtig. Kannst du Punkte sammeln, wie bei uns Payback-Punkte. Ja? Gibst du mal eben die Steuernummer an und sammelst damit Punkte.
Genau.
Ja, na, auf jeden Fall, um ein Auto kaufen zu können in Chile, benötigst du diese Steuernummer. So. Um diese Steuernummer zu erhalten, das ist nicht mehr so einfach in letzter Zeit. Ja, ich denke mal, dass das mehrere Ausländer sozusagen gemacht haben. Und die haben das jetzt ein bisschen schwieriger gemacht. Früher war das so, also ich glaube noch vor 2 Jahren oder so, dass du einfach hier hingehen konntest und sagen konntest, hier, ich hätte gerne eine Steuernummer, weil ich hier arbeiten möchte oder was kaufen möchte oder sonst was. Ja, zack, fertig, bekommen, fertig, aus. Ja, und damit Auto kaufen. So. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so einfach. Du benötigst jetzt nämlich einen chilenischen Staatsbürger, der irgendwie für dich bürgt. Ich habe das mittlerweile immer noch nicht so ganz verstanden, was dieser Chilene machen muss für einen. Ja. Auf jeden Fall muss man mit dem ins Steuerbüro gehen. Ich glaube, das heißt SII. Servicios Internos Impuestos, irgendwie so. Ja, SII. Und da musst du diese Steuernummer beantragen und eben dieser Chilene muss für dich unterschreiben, ja, dass du irgendwie, weiß ich nicht, eine echte Person bist oder ich verstehe es nicht, ja.
Und was kostet sowas?
Das kostet, glaube ich, gar nichts.
Ah, okay.
Nee, das war gratis, aber du musst wie für alles hier in Chile zum Notar rennen und alles beglaubigen lassen. Ja, du brauchst eine beglaubigte Kopie von deinem Pass. Es bedarf einer beglaubigten Kopie von dem Pass von dem Chilenen. Ja, also es ist ein ewiges Hin- und Hergerenne oder war es zumindest für mich, weil ich es am Anfang nicht wusste. Aber es gibt eben dieses Formular, über das du diese RUT eben bekommst. Gibt es online auf der Webseite von dem SII. Und da steht eigentlich auch alles drauf, was du benötigst, ja. Und dann musst du einfach eigentlich nur zum Notar rennen und alles beglaubigen lassen, von allem Kopien machen, beglaubigen lassen und wieder zurückgehen und dann bekommst du diese Steuernummer. Alles in allem würde das eigentlich relativ schnell funktionieren, ja, wenn man von Anfang an wüsste, was man alles braucht, ja.
Da sagt noch mal einer, Deutschland wäre bürokratisch, ne? Also die Chilenen sind da auch auf jeden Fall mit vorne dabei, was Bürokratie angeht.
Oh ja, auf jeden Fall. Vor allem auch hier schön alles mit Fingerabdruck bestätigen. Ja, das ist deren Unterschrift quasi. Und alles immer beim Notar. Alles notariell beglaubigen lassen.
Ja, ich habe auch schon, glaube ich, öfters sehr, sehr lange Schlangen. Also beim Notar ist ja so, das ist praktisch wie so ein Laden, ne, der mitten in der Stadt irgendwo ist. Also es sieht aus wie so ein ganz normales Shop. Und manchmal sind da wirklich riesen Schlangen davor. Und du denkst so, was ist denn da los? Und siehst du so einen Notar und denkst so, okay, ja. Warum rennen hier alle Menschen zum Notar? Aber man braucht das wirklich für viele Dinge.
Ja, für so alles, ja. Genau. Und auch schön mit Nummern, wie es hier ja ist in Südamerika. Das kennt man ja bei uns in Deutschland auch nicht wirklich. Du ziehst eine Nummer, wenn du dran bist, und dann, ja, kommst du dran. Die haben es ja nicht so mit Schlangen stehen.
Nö, nicht wirklich.
genau, und dann hatte ich diese Ruth. Ja, und diese Person, ja, die das dann für mich unterschrieben hat, das war nicht so einfach, die ausfindig zu machen oder eine zu bekommen, weil die Schwester von der Bekannten, die war ein bisschen komisch, ja, die hat dann gesagt, ja, sie weiß jetzt auch nicht, kann ich auch verstehen, ja, ich meine, für eine fremde Person da einfach was unterschreiben, wüsste ich nicht, ob ich das machen würde. Und ich habe dann aber jemanden ausfindig gemacht, und zwar über das Mädel von Airbnb, bei der wir gewohnt haben. Wir kamen Donnerstagabend an, nach unseren 48 Stunden Flug und Bus, kamen wir an um 8 Uhr abends und dachte mir, ja, die fragst du jetzt, ja. Stellt sich raus, sie ist Ecuadorianerin und keine Chilenin. Das geht natürlich nicht.
God damn.
Und die hat dann aber die Cousine von einer Freundin ausfindig gemacht, die dann zufälligerweise am nächsten Morgen Zeit hatte, um mit uns das zu machen. Klar, die hat ein paar Pesos bekommen für ihre Hilfe. Ja, und dann hat die das quasi unterschrieben für uns.
Okay, sehr, sehr spannend. Das war ja ein ganz schöner Spießrutenlauf.
Ja, und das die Route, ja. Und dann ging es ja weiter.
Genau, so, erzähl mal, wie es weiterging. Und dann ging es zum Autohändler, oder?
Genau, dann ging es weiter zum Autohändler. Also wir haben uns dann für 3 Tage ein Auto gemietet, um irgendwie durch Santiago zu fahren, um ein Auto zu finden, ja. Und sind dann von Autohändler zu Autohändler und haben gesagt, hier, pass auf, wir hätten gerne ein Auto. Ja.
Ganz kurze Zwischenfrage, wie hast du das gemacht in Santiago? Weil Santiago, ich weiß nicht, ob die Deutschen oder viele Deutsche das wissen, Santiago ist nicht gerade klein, sondern eine große Fläche, Stadt einfach. Wie kommt man da an Autohändler dran oder wo kann man sich da informieren?
Witzigerweise war da, wo wir das Auto gemietet haben, das war genau die Region, wo die ganzen Gebrauchtwagenhändler sind.
Ja, okay.
Also, und wir haben gefragt, oder ich habe gefragt, weil Katja spricht leider nicht wirklich Spanisch, ja, sprich, ich habe immer die Kommunikation gemacht von uns beiden, und fragte da einfach, und die meinten, ja, hier gegenüber ist gleich einer, und da waren dann gleich, weiß ich nicht, 20 auf einmal, ja. Das ist eigentlich ganz gut, das ist im Osten der Stadt? Nee. Weiß ich jetzt gerade nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob es im Osten oder im Westen der Stadt ist.
Auf jeden Fall in irgendeinem Randbezirk.
Genau. Das auf jeden Fall. Ich glaube, Las Condes. Ich weiß jetzt nicht,
ob Las Condes, das im Osten, okay, oder... Nee, Las, ja, Condes ist im, im Osten, ja, genau.
Ja, Las im Condes, Osten, ne? Im, ja, Osten. Gut. Gut. Genau, da sitzen die ganzen Gebrauchtwagenhändler. Ja, und dann sind wir da los, sind zum ersten hin und haben gesagt, hier, wir hätten gerne ein Auto, mit dem wir durch Südamerika reisen können. Und der hat sich dann sehr, wirklich sehr bemüht, ist mit uns auch zu irgendwie noch 2 anderen Autohändlern gefahren. Der hatte aber dann schlussendlich nicht wirklich was. Also der hat uns viele Autos gezeigt, die keinen Kofferraum hatten. Ja, ich meine, was will ich mit einem Auto, das keinen Kofferraum hat? Da kann ich nicht reisen mit. Und dann hätte er einen 4x4er gehabt und er meinte, ja, den hat er gerade erst reinbekommen. Er wird uns morgen Bescheid sagen. Ja, ich natürlich meine ganze Hoffnung in dieses Auto gesetzt. Am nächsten Tag, am Samstag, Mittag, meinte er, ja, nee, der Typ verkauft ihn doch nicht, der will den noch irgendwie ein bisschen herrichten, um damit mehr Geld zu machen, und ja. Also ging es wieder von vorne los. Noch weiter zu mehr Autohändlern und noch mehr. Und wir 2 Mädels, ja, die auch nicht wirklich viel Ahnung haben von Autos. Aber schön viele, viele Visitenkarten gesammelt, ja. Und auch das Mädel von Airbnb, die uns ja am Vortag das andere Mädel besorgt hätte, dass die das mit der Steuernummer mit uns macht, die hatte noch irgendwie einen Bekannten, ich glaube, das war der beste Freund von ihrem Ex-Freund, der sich relativ gut mit Autos auskennt, und der hatte Gott sei Dank Lust und Zeit, ab Samstagmittag mit uns irgendwie rumzufahren und zu gucken. Und Samstagabend, nachdem wir dann, glaube ich, 8 Stunden oder so von Autohändler zu Autohändler gefahren sind, auch mit ihm dann eben ab Mittag, hatten wir Samstagabend um 18 Uhr ein Auto. Das Auto namens Sams.
Ja. Wieso heißt das Auto Sams?
Ich weiß auch nicht, es passt irgendwie. Das haben wir uns so überlegt. Ja, es ist ein Hyundai Matrix, irgendwie 11 Jahre alt. guter Zustand und wir waren irgendwie happy. Ja, der hat einen großen Kofferraum. Eigentlich alles gut. Und dann hatten wir eben mit dem Händler ausgemacht, ja, cool, passt. Montag machen wir hier Bezahlung und Papierkram und dann können wir Dienstag los über die Grenze, ja, nach Argentinien. Weil wir wollten so schnell wie möglich nach Argentinien zurück, nach Buenos Aires, weil meine beste Freundin zu Besuch kam. Ja, die hatte quasi einen Flug nach Buenos Aires. Deswegen musste alles relativ schnell gehen. Aber sah ja ganz gut aus. Samstagabend, ja, nach gerade mal irgendwie 24 Stunden Autosuche hatten wir ein Auto. Ja, denkst du.
du bist in Südamerika, ja, das darf man nie vergessen.
Ja, ich super happy, ja. Ich dachte, yes, cool, ja. So, dann kam aber das Problem, dass man hier am Tag nur einen bestimmten Betrag abheben darf. Und ich hätte das Auto in bar bezahlen sollen. Wir hatten zwar jeden Tag, seitdem wir hier waren, Geld abgehoben, aber das hätte nicht gereicht. So, was machen wir? Ewig hin und her überlegt und wirklich alles Mögliche versucht. Und dann habe ich den Händler gefragt, wie es aussieht, ob ich es ihm dann auch überweisen kann. Er meinte, ja, überhaupt kein Problem. Dachte mir, ja, juhu, ich kann ihm das Geld überweisen. Perfekt, ja. Dann gibst du ihm einfach den Überweisungsbeleg und fertig, ja. Kannst das Auto haben. Ja, denkst du. Montag zu ihm gegangen und quasi in seiner Gegenwart das Geld überwiesen. Und dann er so, ja, cool, dann guckt er gleich mal auf sein Konto. Dann können wir das gleich mit den Papieren machen. Dann sage ich so, naja, das erscheint jetzt noch nicht auf deinem Konto, ja, weil, also ich meine, Europa, Südamerika, das dauert schon so seine 4-5 Tage wahrscheinlich. Ja, guckt er mich total entsetzt an, ja, nee, dann kann er mir das Auto nicht geben. Ja, also Überweisungsbeleg zählt hier überhaupt nichts, ja, wie bei uns. Mit einem Überweisungsbeleg hast du ja quasi gekauft, ja, und du bekommst alles, aber es ist hier nicht so. Naja, dann hat es einfach nochmal ein paar Tage länger gedauert, bis er das Geld hatte und dann konnten wir erst das mit den Papieren machen. Das mit den Papieren ist auch so ein Ding, das muss auch alles über den Notar gemacht werden. Kostet natürlich auch nochmal extra. Ich glaube, das waren 100 Euro, diese Notarabwicklung. Und ja, hat gedauert.
Gut, ist gut zu wissen. Also man braucht also starke Nerven, wenn man sich ein Auto in Südamerika kaufen möchte. Noch ein kleiner Tipp, weil ich habe mich ja zu dem Zeitpunkt, weil wir ja zeitgleich in Santiago waren, auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und mein chilenischer Freund meinte, dass man an der Grenze zu Peru, das heißt in Arica, in dieser zollfreien Zone sehr, sehr gut und günstig Autos kaufen kann. Also vielleicht für den einen oder anderen, der das vorhat, kleiner Tipp am Rande.
Das stimmt, ja, habe ich auch gehört, dass es da relativ günstig sein soll.
Richtig. So, und dann erzähl doch mal jetzt, da seid ihr endlich losgekommen und dann ging es erstmal durch Argentinien. Wie ist es denn als Autofahrer in Südamerika? Wo muss man dann halt besonders drauf achten? Ich kenne ja die Gegebenheiten vor Ort und ich weiß, wie manche Chilenen oder Argentinier oder generell Südamerikaner auch Auto fahren. Wie habt ihr das gehandelt am Anfang? War bestimmt erstmal ein bisschen schockierend, oder?
Also erstmal ging es noch gar nicht los, weil mich der Verkäufer quasi so ein bisschen übers Ohr gehauen hat. Der hatte mir verheimlicht, dass, dass das Auto nicht auf ihn, also auf seinen Namen lief, sondern noch auf den Vorbesitzer. Und das wusste ich nicht. Ja? Und deswegen hat sich das Ganze nochmal um weitere 3 Wochen verzögert.
Oh je.
Weil dieses Umschreiben, also man darf da nichts überspringen, dieses Umschreiben vom Vorbesitzer auf meinen Verkäufer hat sich wohl 3 Wochen gezogen, ja. Und dann das Umschreiben von ihm auf meinen Namen war dann irgendwie eine Sache von 48 Stunden. Ja, das waren nochmal einige Nerven, vor allem, weil ich es halt einfach nicht wusste. Er hat es mir nicht gesagt. Er hatte mir versprochen, dass innerhalb von 24, maximal 48 Stunden ich mit diesem Auto das Land verlassen kann. War aber nicht möglich, ja. Also in Chile selber konnte ich dann fahren, ja, mit den Papieren vom Vorbesitzer, aber ich durfte eben das Land nicht verlassen. Und es hat eben gedauert. Wir haben uns dann so lange den Norden von Chile angeguckt.
Okay, also...
Und, Genau. Und sind dann wieder zurück nach Santiago, um die Papiere zu holen und konnten dann endlich über die Grenze. Ja, ja. Wie ist das Fahren in Südamerika? Es ist... Mittlerweile bin ich relativ gechillt. Ja? Die fahren wirklich, also wie die Narrischen, wie Bayern so schön sagen würden, ja, also wie die Verrückten. Die, also Einfädelverfahren, dieses Reißverschlussverfahren, das kennen die nicht, ja. So, also die lassen dich nicht rein. Man muss hier auch einfach fahren, ja. Irgendwie, weiß ich nicht, rechts vor links kennen die auch nicht wirklich. Der als erstes fährt, der fährt.
Ja, besonders beliebt bei Taxifahrern, die fahren nämlich einfach immer, also egal, die sehen nur eine kleine Lücke und dann geht's einfach da rein und los. Ne, also,
genau. Also ich glaube, wenn man hier in Südamerika Auto fahren kann, dann kann man überall Auto fahren. Gut, ich meine, Asien ist wahrscheinlich nochmal eine eigene Ecke, aber...
ja, ich glaube, in Asien ist dann eher Mofa fahren, glaube ich, das, was dann sehr spektakulär ist.
Genau. Nee, und das, also wie gesagt, das ist schon echt immer eine Herausforderung und ein Erlebnis, diese Straßen. Es sind so viele Schotterwege, auch über die Grenzen vor allem. Ich weiß noch, wir sind ein Grenzübergang, das war der hier. Bitte?
Wie seid ihr nach Argentinien gefahren, über den Paso dos Libertadores, oder?
Genau, das ist der bei Santiago hier rüber, genau. Richtung rüber Mendoza. Mendoza. Okay. Genau, da sind wir einmal rüber. Das sind relativ viele Serpentinen, Berg hoch, Berg runter, ja. Das geht aber noch. Wir sind zum Beispiel auch, also wir sind dann nämlich wieder zurück nach Chile, weil meine Freundin den Flug aus Chile wieder hatte. Das ist alles sehr kompliziert gewesen bei uns.
Klingt so, ja.
Ja, wir sind dann in den Süden runter von Chile, ein bisschen bis Villarrica. Das ist jetzt, weiß ich nicht, sind glaube ich 1000 Kilometer von Santiago aus und sind da über die Grenze. Und es war reine Schotterpiste, ja, und du musst dir bei den Grenzen, du lernst es irgendwann, wie das läuft. Das ist nicht einfach, vor allem mit deinem eigenen Auto. Die ersten paar Male ist mir das Herz immer in die Hose gerutscht, weil vor allem auch immer irgendein Papier gefehlt hat. Ja, ich hatte immer irgendwas hat mir gefehlt, ja, laut diesen Beamten. Der eine meinte, also beim zweiten Mal Richtung Argentinien fahren, der meinte, nee, also Senorita Meyer, wir können sie jetzt da nicht über die Grenze lassen. Die sind wie jetzt.
Und dann, wollte er dann Geld haben, oder?
Nee, der wollte kein Geld. Der meinte nur irgendwie, dass meine Route nur provisorisch ist und er mich mit der nicht rüberlassen kann. Vorher hatte ich da aber nie Probleme mit. Weiß ich nicht. Ich hatte aber Gott sei Dank eine Autorisierung vom Vorbesitzer vom Auto, der es mir quasi ermöglicht hat, das Land zu verlassen, also Richtung Argentinien. Das hatte mir eben mein Verkäufer ausgestellt, eben da das so lange gedauert hat mit den Papieren, meinte er, hier kannst du schon mal mit dem über die Grenze fahren. Das hatte ich noch, deswegen meinte er, ja okay, mit dem kannst du rüber, so ungefähr. Also am besten, weiß ich nicht, wenn irgendjemand vorhat, sich ein Auto hier zu kaufen, am besten einfach den Vorbesitzer fragen, ey, kannst du mir bitte eine Autorisierung ausstellen? Ich habe keine Lust auf Probleme an der Grenze, ja.
Ja, sehr guter Tipp. Vor allem, wenn man, also ich kenne ja Südamerika sehr, sehr gut, macht doch manchmal den Anschein, als macht jede Staatsgewalt, egal ob das Zöllner oder Polizisten sind, machen manchmal so ihre Gesetze ein bisschen selbst, ne? So je nach Situation und Tageszeit hat man so das Gefühl, so ja, das, was manchmal problemlos klappt, hat bei dem anderen dann, stellt den anderen dann vor unerwartete Herausforderungen.
Genau. Ja. Genau, auf jeden Fall.
Und dann seid ihr.
Ich wollte nur gerade sagen, da war vor allem auch Bolivien so ein eigenes Pflaster mit den Beamten, die sich einfach ihre Regeln selber machen. Die sehen einen Ausländer und sagen hier, ich hätte gerne mal Geld.
Ja, genau, das kenne ich. Also da gibt es dann einfach Wegzoll, ne, zum Beispiel. Also sie dürfen die Straße erst passieren, wenn sie mir Betrag X bezahlt haben.
Ja, genau. Da hatte ich auch so meine Füße hier. Ich hätte gerne, guck mal, meine Fanta ist leer. Ich hätte gerne eine neue Fanta. Nur, du doof, dass ich leider offiziell kein Wort Spanisch spreche und die Leute einfach nicht verstehe. Ja, also der beste Tipp überhaupt, einfach blöd stellen.
Genau, ja? Das ist immer ein guter Tipp.
Ich musste kein einziges Mal zahlen in Bolivien. Kein einziges Mal, weil ich immer schön mich auf blöd gestellt habe. Und es waren bestimmt 10 Kontrollen, wo die Polizisten meinten, hier, gib mal ein bisschen Geld.
Okay, also.
Aber.
Sehr guter Tipp, blöd stellen.
Genau.
Jetzt erzähl mal ein bisschen über deine Reiseroute. Das ging ja alles ein bisschen kreuz und quer, hast du ja schon gesagt. Ihr seid ja wahrscheinlich rüber nach Bariloche, ne, wenn ihr im Süden wart.
Genau, da die geht.
Okay, und dann seid ihr hoch nach Buenos Aires wieder zurück.
Genau, einmal rüber zur Küste, Argentinien, dann Buenos Aires hoch, dann nach Brasilien. Wir sind nicht nach Uruguay, sondern direkt nach Brasilien. Wir sind komplett rüber zur Küste, nach Pelotas und einmal hoch bis Sao Paulo. Und in Sao Paulo hat mich meine Reisebegleiterin verlassen. Die ist zurück nach Deutschland und ich bin alleine weiter. Und bin dann von Sao Paulo die Region Richtung Brasilia Hauptstadt, habe mich da ein bisschen umgeguckt und bin dann ins Pantanal nach Corumbá. Das ist zur Grenze nach Bolivien. War da ein bisschen im Pantanal, bin dann nach Bolivien rüber. Ja. Und jetzt bin ich wieder in Chile.
Ja, sehr schön. Sehr coole Tour.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen, was waren denn so die Highlights deiner Reise? Welche Orte sind dir besonders im Gedächtnis geblieben und welche würdest du jetzt sagen, ja, wenn ihr so eine Reise macht oder auch mit dem Auto unterwegs seid oder die Möglichkeit habt, individuell zu reisen, welche würdest du den Hörern besonders ans Herz legen?
Ja, also es gibt generell, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, Südamerika mit dem Auto zu machen, mit dem eigenen Auto. Klar, es sind echt Nerven. Es kostet einige Nerven, dieser Autokauf, aber es ist es wirklich wert, weil du vor allem, du kannst einfach überall hinfahren, wo du möchtest. Du kannst überall halten, wo du möchtest. Und du, ja, ich weiß es nicht. Es ist einfach so diese Freiheit. Ja, du musst nicht, du bist nicht auf den Bus angewiesen, du musst nicht irgendwie trampen. Du kannst einfach tun und lassen, was du willst. Ja? Du kannst,
ich glaube, der Vorteil ist auch, weil du bist ja mit dem, auch bei Bussen bist du ja an bestimmte Haltestellen gebunden. Ne? Also kannst du nicht einfach sagen, so, ach, du siehst aus dem Busfenster raus irgendwie eine schöne Stelle und kannst sagen, so, Busfahrer, stopp, ich will da mal kurz aussteigen. Sondern das ist halt der Vorteil mit dem Auto, ne? Dass du da wirklich jederzeit dir auch Orte anschauen kannst, die vielleicht gar kein Tourist vorher gesehen hat.
Genau, genau. Und das ist einfach das Coole. Also ich weiß es nicht. Ich war zum Beispiel, also ich bin generell in Südamerika echt verliebt, aber ich habe mich, glaube ich, echt in Chile verliebt, im Pan de Azúcar. Das ist ein Nationalpark, ungefähr, weiß ich nicht, ich glaube, der ist 1000 Kilometer nördlich von Santiago.
Ja, bei La Serena, ne?
Genau, ich war da jetzt mittlerweile schon zweimal und das ist einfach ein wunderschöner Ort. Ja. Da gibt es diese großen Sandstrände, weißer Sand, und wenn du dich umdrehst, siehst du die Anden. An diesem Strand ist keiner. Ja, es ist einfach, es ist nicht irgendwie ein überlaufender Touri-Strand, sondern ja, du bist da alleine und es ist einfach diese Stille und es ist einfach toll. Ja, und dann läuft ein Lama über den Weg oder dir kreuzt ein Fuchs. Weiß ich nicht. Es ist also Pan de Azúcar, da habe ich mich wirklich in Chile verliebt. Und da gibt es ja auch so einen Aussichtspunkt, der ist ein bisschen weiter oben. Ich musste da leider wirklich weinen, weil einfach vor Freude, weil es einfach so schön war und da ist es mich total überkommen. Also es war toll. Ja.
Ja, das ist ja schade, weil gerade in Chile, ich sage das auch immer wieder Leuten, mit denen ich über Chile spreche, weil die mich immer ganz oft fragen, weil ich ja schon das Land ausgiebig bereist habe. Ich sag immer, guckt mal ein bisschen auch abseits der normalen Gringo-Trails. Ne? Ich nenne es jetzt mal Gringo-Trail, weil viele landen in Santiago, sind da 2 Tage. Fahren dann entweder nach Patagonien oder in die Atacama. Und man darf nicht vergessen, dazwischen sind halt jeweils noch 2.500, 3.000 Kilometer. Ne? Und auch auf denen gibt es total viele schöne Ecken zu entdecken.
Ja, total. Also ich finde, Chile ist auch, ich meine, wenn du da durch diese Wüste fährst, egal ob jetzt Richtung Norden oder Richtung Süden, ja, es ist, die Landschaft ändert sich einfach alle paar Kilometer. Und es ist. Ja, ich finde es einfach total beeindruckend. Ja, ich kenne den Süden von Chile leider noch nicht so wirklich. Der steht aber auf jeden Fall noch auf dem Programm. Aber allein der Norden und auch die wie du gesagt hast, die Atacama-Wüste San Pedro de Atacama, ist toll. Ja, diese vielen Lagunen, die es da gibt und einfach toll. Also San Pedro de Atacama lege ich auch jedem wirklich ans Herz. Genauso wie die Seite in Bolivien, ja, Uyuni, Salar de Uyuni und die ganzen Lagunen da. Es ist mega beeindruckend. Ja. Ich habe da auch im Juni so eine 3-Tages-Tour gemacht und war einfach total geflasht. Ja. Du bist da irgendwie auf 4.000, 5.000 Meter Höhe.
Ja, das ist dieser Eduardo Alvaro Nationalpark, ne? Der genau. praktisch direkt oben auf dem Altiplano ist.
Genau.
Und wer das nicht kennt, das Altiplano, ne, das war auch, glaube ich, mit die eindrucksvollste Landschaft, die ich je gesehen habe, weil du stehst höher als der Mont Blanc in Europa. Ja. Und da ist auf einmal eine grüne ja. Hochebene und da sind Berge, die noch höher sind. Und du denkst so, ja. okay, da sind Lagunen und Flamingos und Vicuñas und Guanacos und what?
Ja.
Also du stehst wirklich sprachlos auf dieser Hochebene.
Ja, und du denkst dir, wow, also denkst dir, krass, schöner kann es eigentlich nicht mehr werden. Und dann fährst du 10 Kilometer und denkst dir, oh mein Gott, es geht noch schöner, ja? Also, ja, die Gegend da, San Pedro de Atacama und drüben Uyuni, ist einfach atemberaubend schön.
Ja, und ich stelle mir jetzt nochmal zurück zum Autofahren. Ich stelle mir das in Chile ein bisschen einfacher vor, weil die Chilenen sind ja eher so ein bisschen so die Schweizer Südamerikas. Das ist alles so ein bisschen gesitteter als anderswo. Wie war es denn für dich, als du mit dem Auto nach Bolivien gefahren bist?
Ja,
also, Bolivien ist ja ein bisschen so der Chaos-Pool von Südamerika, ne?
Ja, es war definitiv eine Erfahrung und ich würde wirklich sagen, dass Bolivien auf meiner kompletten Reise, also ich bin jetzt seit 8 Monaten unterwegs, dass Bolivien nochmal ein ganz, ganz eigenes Abenteuer war. Definitiv, vor allem, weil was eben die Straßen anbelangt. Ich bin ja von Richtung Brasilien reingefahren und dann Richtung Santa Cruz und dann rüber Richtung Westen, ja. In den Hochebenen sind die Straßen super gut, ja, alle neu asphaltiert, aber Richtung Santa Cruz und so die Gegend Santa Cruz, schrecklich. Wobei schrecklich, das Wort, das reicht eigentlich nicht mehr, ja. Dass die das Straßen nennen, das geht mir nicht in meinen Kopf, ja. Das sind eigentlich mehr Löcher, als dass da irgendwie noch Asphalt oder Kies ist. Wir haben da, also ich habe da ein Mädel kennengelernt, mit der ich 2,5 Wochen dann gereist bin, weil wir zufälligerweise die gleiche Route hatten und wir haben wirklich für 130 Kilometer 5 Stunden gebraucht.
Ja, ja. Das ist so, ne? Also das ist auch mal lustig, wenn manche Leute irgendwie eine Reise planen in Südamerika und die denken dann so, hä, warum brauche ich jetzt hier 100 Kilometer irgendwie 6 Stunden, warum? Ne? Ja. Und wenn man die Straßen kennt, weiß man auf jeden Fall, warum das so ist.
Definitiv.
Entweder geht es wirklich serpentinen hoch und der Bus fährt nur 20 km/h oder die Straßen sind so schlecht, dass die gleiche Geschwindigkeit dann vonnöten ist. Ne?
Ja. Ja. Einmal ist es uns sogar auch passiert, da hatten wir geplant, also eben durch diese schlechten Straßenverhältnisse kamen wir relativ oft leider erst nachts an, was man als Frau in Südamerika jetzt nicht unbedingt machen sollte, ja, nachts irgendwie durch die Gegend gurken, aber wir konnten echt nichts dafür, ja, weil ich meine, wer rechnet mit so Straßen, ja, und dann kam es auch wirklich eines Tages, wo wir haben gesagt, okay, heute kommen wir bei Tageslicht an, wir sind schön früh los, ja, ja, dann fahren wir durch ein Dorf durch, fahren raus, Straßensperrung, steht ein Schild daneben, irgendwie von 8 bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Dachten wir, sind die Öffnungszeiten? Nein, da ist die Straße gesperrt. Ja? Und es war halt irgendwie gerade 15 Uhr, ja? Hatten gerade wieder schön zugemacht und wir mussten halt wirklich geschlagene 3,5 Stunden warten, bis sie diese Straße wieder geöffnet haben. Ja.
Und die haben in der Zeit dann an der Straße gearbeitet oder ist da was passiert?
Oh. Man weiß ja nicht, was die da machen. Ja.
Könnte auch Siesta sein.
Könnte auch Siesta sein, da hast du recht. Nee, wir sind dann zurück in dieses Dorf und haben uns da 3,5 Stunden quasi beschäftigt, was auch ganz cool war. Ja. Ich meine, da erlebst du auch wieder tolle Sachen. Und sind dann eben um 18.30 Uhr zur Straßensperre hin und hatten dann eben nochmal leider 3 Stunden Fahrt vor uns, natürlich wieder nachts. Ja.
Okay. ja. Euer Auto ist die ganze Zeit heile geblieben oder gab es da auch irgendwelche Vorkommnisse?
Ach, mein Sams ist ein sehr, sehr treuer Begleiter. Im Großen und Ganzen ist er heile geblieben, ja. Also er hat relativ schnell zwei neue Reifen gebraucht, weil die einfach dank der Atacama-Wüste relativ gelöchert waren hinterher, haben wir dann in Argentinien festgestellt. Gut, zwei neue Reifen, es kostet jetzt nicht die Welt, müsste jetzt nicht sein, ja, aber ja. Dann einmal war die Klimaanlage kaputt, war aber auch nur eine Platine, die nicht mehr funktioniert hat. Die Lichter mussten gewechselt werden. Aber alles in allem jetzt nichts Schlimmes.
Also ganz normale Routinearbeit eigentlich, ne?
Ja, ganz normal. Außer einmal hat sich Sams überlegt, einfach nicht mehr mit dem Alarm aufzuhören. Der hat einfach ununterbrochen gepiept, ja, der Alarmknopf ging nicht mehr. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Wir standen da gerade in Brasilien auf einem Berg. Wo war das denn? In Potosí. Und wollten uns die Aussicht angucken und dann hat Sams eben sich überlegt, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich schreie jetzt eine Runde. Ja, und dann, wir haben dann schlussendlich, nachdem wir 1,5 Stunden versucht haben, das irgendwie, das Problem zu lösen, haben wir einfach ein Kabel geklemmt, sodass er zumindest keine Laute mehr von sich gab. Der Warnblinker war trotzdem weiterhin an und dann kamen wir im Hostel an mit diesem Warnblinker eben und da war ein ganz netter Argentinier, der meinte, hier, ich kenne mich aus, hatte ich auch schon mit meinem Auto, ich fix euch das. Ja, war das auch wieder gerecht, ja?
Ja, der Vorteil von weiblichen Charme, ne? Kann man.
Ja.
da möchten die Männer gleich helfen, dann kommt das Helfersyndrom raus.
Definitiv, ja. Nee, aber im Großen und Ganzen ist es ein tolles Auto, der eigentlich wirklich nicht wirklich Probleme gemacht hat bisher.
Cool. Und haben wir noch ein bisschen Werbung für Hyundai gemacht, genau.
Genau.
Ich möchte Geld haben, ne? Wenn irgendeiner von Hyundai jetzt zuhört, die können mir schreiben, daniel@southtraveler.de.
Genau.
Cool. Genau, Highlights deiner Reise, sagst du, der Parque Nacional Pan Azucarado, ne?
Genau.
Cool. Ja, der ist wirklich sehr schön. Ich war nebendran in dem einen, der Los Chinchillas, glaube ich. Der ist auch sehr, sehr schön.
Ja, das stimmt. Der ist ja auf der Höhe Illapel, oder? Den meinst du?
Genau.
Ja, ja, der ist auch super schön. Das stimmt. Ja, ganz Chile ist super schön.
Genau. Kommen wir mal zu deiner Krankheit nochmal, weil das interessiert bestimmt viele Menschen, die vielleicht auch ein ähnliches Schicksal haben oder die auch irgendwie erkrankt sind und sich vielleicht nicht trauen, eine längere Reise zu machen, aus welchem Grund auch immer. Erzähl doch mal, inwieweit dich die Reise die Krankheit auf deiner Reise einschränkt und ob du da auf irgendwas verzichten musst. Du hast ja schon gesagt, Busse fahren geht zum Beispiel nicht, ne? Wie ist es bei längeren Trekkingtouren zum Beispiel jetzt mit der Muskelkrankheit?
Das geht gar nicht.
Das geht gar nicht.
Okay. Nee. Wandern oder irgendwie längere Strecken laufen, das geht einfach nicht. Also man muss sich das so vorstellen, es ist eine Art Muskelschwäche. Ja, ich hab Probleme zum Beispiel beim Treppensteigen. Also es betrifft eigentlich den ganzen Körper, aber eben hauptsächlich, ja, oder vor allem merke ich es in den Oberschenkeln, ja, die Muskeln, die man eben braucht zum Treppensteigen, zum Steigungen laufen, zum generell Laufen. Also generell Laufen geht überhaupt nicht. Steigungen geht, ja, aber ich langsam, ja.
Dann war Potosí nicht so das richtige Pflaster.
Es war anstrengend, sagen wir so. es strengt mich sehr ein, ja. Weil ich eben, wie gesagt, wandern oder so, das ist halt einfach nicht. Ja? Ich kann einfach viele Sachen nicht machen. Es gab zum Beispiel, wo war das denn? In Santa Cruz in Bolivien, da gibt es in der Nähe so tolle Sanddünen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube, es hieß auch Valle de la Luna, wie so vieles hier in Südamerika.
Ja, das kann sein, da gibt es auch eins, genau, in Bolivien.
Ja. Und da wollten wir eigentlich, also eben mit meiner neuen Reisepartnerin für die 2,5 Wochen, da wollten wir eigentlich mit meinem Auto hinfahren. Aber leider war die Straße jetzt nicht so geeignet für Sams, sodass wir stehen bleiben mussten und es stand zur Wahl, naja, entweder wir laufen da jetzt hin und das waren irgendwie 40 Minuten Fußmarsch oder wir fahren zurück. Und für mich ist 40 Minuten Fußmarsch einfach nicht möglich.
Okay.
Ja? Ich würde den ganzen Tag brauchen. Es wäre möglich, ja, aber es wird mir dann keinen Spaß mehr machen, weil ich einfach so erschöpft bin, dass es, ja. Und dann ist sie einfach alleine los und hat sich die Dünen angeguckt. Ich habe so lange Tagebuch geschrieben. Ich schreibe mir schön alles auf, ja, was so jeden Tag passiert. ja, und also das ist zum Beispiel was, ich kann nicht alles sehen, ja, und das macht mich oft traurig, weil ich mir einfach denke, ja, scheiße, womit hast du das verdient, ja, wieso können andere das sehen, wieso kannst du das nicht sehen? Aber im nächsten Augenblick denke ich mir wieder, ja, komm, ey, du erlebst so viel, mein Gott, dann siehst du halt die blöden Sanddünen nicht, ja. Es ist einfach so. Ich stehe sehr, sehr oft vor wirklich krassen Herausforderungen und ich habe auf dieser Reise wirklich viel gelernt, vor allem viel über mich selber, dass ich oft einfach, dass ich vieles kann, obwohl ich denke, ich kann es nicht, ja, dass ich oft einfach nicht wirklich Hilfe brauche, sondern dass mir einfach der kleine Finger schon reicht, wenn mir einer einen kleinen Finger reicht, zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn es darum geht, einen hohen Bordstein hochzusteigen. Ja, ich brauche einfach immer irgendwas, wo ich mich festhalten kann, weil die Kraft nicht da ist. Und ich habe einfach auf der Reise gelernt, eben auch durch Katja, durch meine Reisebegleiterin, dass mir oft ein kleiner Finger einfach reicht und dass ich einfach viel mehr kann, als ich denke, dass ich kann. Und ja, es ist oft nicht
einfach. Ja. Aber ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe da einen heiden Respekt vor und ich bewundere dich da auch, damit so ehrlich umzugehen und auch zu sagen, hey, ich mache jetzt diese Reise. Also wirklich Hut ab, Kathi, das ist, schafft nicht jeder wahrscheinlich. Also Respekt für deine Stärke und deine Lebensfreude, ne? Weil das merkt man so richtig, wenn du erzählst, wie viel Spaß dieses auch macht, das Reisen.
Definitiv, ja. Also es ist echt, war mein Traum und ich mache das und ich bin auch echt stolz auf mich selber, dass ich so viel schaffe und so viel gemacht habe und so viel gelernt habe, auch über mich selber, über diese Krankheit. Auch wenn ich echt oft, gut, in letzter Zeit jetzt nicht mehr so oft, aber am Anfang war es echt schwer für mich, mich auch echt oft so geweint, ja, weil ich mir dachte, scheiße, Mann, warum? Ja, ich würde auch gern, aber geht halt nicht. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Und ich weiß mittlerweile, ich sage auch nicht, es ist meine Krankheit, habe ich mal gesagt. Und ich habe am Anfang gesagt, ich bin los mit dem Gedanken, dass ich vielleicht in 5 Jahren im Rollstuhl sitze. Ich weiß jetzt, nachdem ich 8 Monate unterwegs bin, dass ich definitiv nicht im Rollstuhl landen werde, sondern dass ich diese Krankheit, nicht meine Krankheit, sondern diese Krankheit besiegen werde. Südamerika ist da relativ spirituell bewandert und ich habe so viele Menschen kennengelernt und so viel erlebt hier und ich weiß jetzt, dass ein glückliches Herz mich gesund machen wird. Und seitdem ich unterwegs bin, bin ich glücklich und merke ich auch keinerlei Verschlechterung. Deswegen, ja.
Ganz, ganz, ganz toll. Ich bin gerade ein bisschen geflasht von, also, ja, krass, da fehlen einem ein bisschen die Worte.
Ja.
Ja, sehr schön. Ja, das vor allen Dingen auch nochmal vielleicht als kleiner Kick für Leute, die sagen, oh ja, ich habe Angst, nach Südamerika zu fahren und das ist alles so furchtbar und alles, aber wie soll ich das handeln? Ich glaube, an deinem Beispiel sieht man sehr gut, wie man das alles bewältigen kann, ne? Und du hast es sogar allein bewältigt. Also Hut ab und Respekt. Ja, ganz, ganz vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir haben sehr, sehr viel erfahren, was man jetzt beim Auto kaufen beachten soll, wie die Straßenverhältnisse so sind und generell ganz, ganz viel über deine Reise. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Und wenn irgendjemand Fragen hat, gerne fragen, ja?
Genau, wir verlinken auch alles nochmal, auch deinen Blog nochmal in den Shownotes, ne? Also wenn Leute irgendeine Frage an Kathi haben, können die gerne schreiben.
Ja, sehr gerne.
Cool, dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß auf deine Reise. Du bist ja noch nicht fertig.
Dankeschön.
Ja, und mach weiter so.
Dankeschön, ja. Hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Genau, und das war's auch schon wieder mit der 12. Folge des South Traveler Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne mal zu iTunes gehen und eine kleine Bewertung dalassen. Oder ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Da freue ich mich unheimlich drauf. Und die Gäste natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Euer Daniel. Ciao, ciao. Macht's gut.